der Corona-Krise richtet sich der Fokus vor allem auf die Regierenden in Baden-Württemberg, also auf die grün-schwarze Koalition. Wie geht sie mit der Krise um? Schafft sie es, die Menschen hinter sich und den Lockdown zu scharen? Sind die Regeln insgesamt stimmig? Der Opposition fällt es in solchen Zeiten generell schwer, sich mit ihren Themen Gehör zu verschaffen. Noch schwerer haben es allerdings die kleinen politischen Player, die gar nicht erst im Landtag vertreten sind, zumindest bis jetzt. Beispiele dafür sind die Freien Wähler, im Südwesten ja bisher nur auf kommunaler Ebene aktiv, aber auch die Linkspartei und ganz neu die Klimaliste Baden-Württemberg. Wer von diesen Parteien Chancen hat, in den künftigen Landtag einzuziehen oder zumindest das Wahlergebnis indirekt beeinflussen könnte, darüber wollen wir heute reden. Und natürlich wie immer über unsere Person der Woche. Wer das diesmal ist, das verraten wir später. Sie hören Wahlcheck Südwest, den Podcast der Südwestpresse zur Landtagswahl. Mein Name ist Tanja Wolter und aus Stuttgart ist auch diesmal wieder unser Landtagskorrespondent Roland Muschel zugeschaltet. Hallo Roland.
Hallo nach Ulm.
Widmen wir uns doch erstmal dem Neuling der Klimaliste Baden-Württemberg. Die fährt ja vor allem die Linie Klimaschutz first und will vor allem den Grünen damit Stimmen abjagen. Wie gefährlich kann das denn für die Grünen werden?
Ja, die Grünen stehen ja in den Umfragen einerseits bestens da. Insofern müssen sie eigentlich nicht nervös werden, sind es aber trotzdem ein bisschen geworden. Das ging bis hin zu einer Aussage von Ministerpräsident Kretschmann, der in einer Pressekonferenz die Klimaliste, ja, man kann sagen, geadelt hat als Gefahr für den grünen Führungsanspruch im Land. Das war meiner Meinung nach ein Stück weit übertrieben, denn wenn man sieht, allein die Mitgliederzahlen hat die Klimaliste im Land ungefähr 400 Mitglieder, die Grünen haben fast 15.000, also noch ein gewaltiger Unterschied. Kretschmanns Botschaft war, wer für die Klimaliste stimmt, stimmt damit gegen die Grünen und indirekt stärkt er damit die CDU sozusagen, ne? Also man schadet damit der eigenen Sache, wenn man für ökologische Themen sei, so war die Botschaft. Die ist durchaus angekommen und hat die junge Partei unter Druck gesetzt, da sind ja viele noch politisch unerfahren, es sind dann auch ein paar abgesprungen. Dazu hat sich auch beigetragen, dass die Grünen so fast in letzter Minute vor Verabschiedung ihres Landtagswahlprogramms noch einen wichtigen Punkt der Klimaliste mit aufgenommen haben, nämlich dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. So, das war so eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche und die hat gewirkt bei der Klimaliste. Da sind ein paar führende Leute dann abgesprungen. Gleichzeitig zeigt das auch, dass es für die Grünen immer schwieriger wird, so als neue Volkspartei in Baden-Württemberg alle Enden zusammenzuhalten.
Die Klimaliste, die hat ja eigentlich ähnliche Wählergruppen im Visier wie die Linkspartei. Beide richten sich an ein eher linksalternatives Milieu, sind also auch ein Stück weit durchaus Konkurrenten. Jetzt verbindet man die Linke ja nicht unbedingt mit Klimaschutzzielen. Mit welchen Themen versuchen die denn zu punkten?
Ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass auch die Linken versuchen, in eine Lücke vorzudringen, die sie ausgemacht haben, ja, links der Mitte, durch den Mittekurs der Grünen, durch den konservativen Ministerpräsidenten, auch durch die Kompromisse, die die Grünen in der Regierungszeit mit der CDU machen mussten. Da zählen Ökothemen ein Stück weit dazu, aber vor allem sind es klassische, ich sag mal, Gerechtigkeitsthemen. Stichworte sind da Mietendeckel, Stärkung der Krankenhäuser, kostenlose Kitas, höhere Mindestlöhne und zur Gegenfinanzierung unter anderem die Einführung einer Vermögensteuer, also ganz klassische linke Themen.
Das sind ja durchaus Themen, die auch für viele Menschen relevant sind. Da wundert man sich ja schon so ein bisschen, dass es die Linke in Baden-Württemberg bisher überhaupt nie in den Landtag geschafft hat. In 10 anderen Bundesländern ist sie ja durchaus vertreten, auch im Bundestag sehr lange. Und in Thüringen stellen die ja sogar den Ministerpräsidenten mit Bodo Ramelow. Wieso haben die das hier im Südwesten so schwer?
Tatsächlich schneiden die Linken auch in Baden-Württemberg gut ab, wenn es um Bundestagswahlen geht. Auch bei Kommunalwahlen in verschiedenen Städten. Also sie haben bei der letzten Bundestagswahl sind sie in Baden-Württemberg auf 6,4% gekommen, hätten also die 5%-Hürde deutlich übersprungen. Letztes Jahr gab es eine Oberbürgermeisterwahl in Konstanz. Da ist ein Kandidat der Linken, getragen durch ein großes Bündnis, auch der Grünen, aber er war ein Kandidat der Linken, hätte beinahe in der Stichwahl gewonnen. Also musste sich da nur knapp geschlagen geben. Das heißt, es gibt durchaus Erfolge der Linken im Land. Ich glaube, hier im Land sind sie bei der Landtagswahl, bei den letzten beiden Anläufen 2011 und 2016 zumindest, dafür kann ich sagen aus eigener Beobachtung, ein Stück weit untergegangen, weil im Wahlkampf die Zuspitzung war, CDU gegen Grüne. 2011 ging es ja darum, für Parteien links der Mitte schaffen wir es erstmals seit 50 Jahren, die CDU als Regierungspartei abzulösen, sie aus der Villa Weizenstein zu vertreiben. Da war vielen Wählern, die vielleicht mit den Linken geliebäugelt haben, dann am Ende die Wahl der Grünen oder der SPD näher. und sich erfolgsversprechender. 2016 hatten wir dann eine ähnliche Konstellation, da ging es dann darum, können die Grünen möglicherweise vor die CDU erstmals gelangen, was ja dann auch gelungen ist. Und diese beide Wahlkämpfe gingen klar zu Lasten auch der Linken.
Ein bisschen ähnlich, wenn auch nicht direkt vergleichbar, verhält es sich ja mit den Freien Wählern. Die haben auch in Baden-Württemberg bis jetzt auf Landesebene überhaupt keine Rolle gespielt, treten jetzt zum allerersten Mal bei einer Landtagswahl an hier im Land. In Bayern dagegen sitzen die ja schon seit 2008 im Landtag, sitzen derzeit sogar mit in der Regierung, mit Hubert Aiwanger als Stellvertreter von Markus Söder und Wirtschaftsminister. Warum haben die hier in Baden-Württemberg denn so lange gebraucht, um überhaupt in die Puschen mal zu kommen?
Ja, ich glaube, da muss man erstmal fragen, welche Freien Wähler. Das ist gar nicht so einfach. Gab es in der Vergangenheit auch schon Gerichtsverfahren über, wer dieses Etikett überhaupt tragen darf. Es gibt ja auf Ebene der Gemeinden jede Menge freie überparteiliche Wählerlisten, die in vielen Gemeinden auch die meisten Räte stellen. Jetzt haben wir in Baden-Württemberg ungefähr 1100 Kommunen und 100 Listen, von denen ich gerade gesprochen habe, von diesen Wählerlisten, die haben sich zusammengeschlossen zum Landesverband. Und dieser Landesverband ist explizit gegen die Teilnahme an überregionalen Wahlen, also Bundestag, Europaparlament, Landtag. In Bayern haben wir eine andere Entwicklung. Da ist aus der Mitte dieser freien Wählerlisten heraus eine Partei gegründet worden, die eben auch die Partei Freie Wähler heißt, deren Chef Hubert Aiwanger ist. Und der einen großen Expansionsdrang hat, der will im Herbst mit seiner Partei auch in den Bundestag kommen und da wäre Baden-Württemberg ein schöner Etappenerfolg. Bisher sind die Freien Wähler in Bayern, du hast es ja gesagt, eine Macht als Koalitionspartner der CSU mit über 10% der Wählerstimmen und sie sind auch in Brandenburg knapp ins Parlament gekommen. Baden-Württemberg als ein weiteres Flächenland wäre, wie gesagt, ein wichtiger Etappenerfolg auf dem Weg in den Bundestag, der Aiwanger vorschwebt.
Ja, jetzt ist die Zielgruppe bei den Freien Wählern ja eine ganz andere. Die richten sich jetzt eher an ein konservativ-liberales Publikum. Wie viel Konservatismus steckt denn in den Freien Wählern hier in Baden-Württemberg? Und sind sie damit dann eher eine Konkurrenz zur CDU oder könnten sie auch der AfD einige Stimmen abluchsen?
Ich glaube jetzt nicht, dass sie auf AfD-Wähler explizit zielen, sondern eher auf die Lücke, die sie ausgemacht haben, bei konservativen CDU-Wählern, bei konservativen FDP-Wählern möglicherweise, die mit der Politik der Bundesregierung unzufrieden sind, sei es Corona, sei es in Wirtschaftsfragen, sei es was konservative Ausrichtung angeht. Da machen sie ein Angebot, sie haben natürlich ein paar Öko-Themen auch im Programm, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie eine Gefahr für die Grünen sind, sondern sie wollen eher im Wählerpotenzial oder beim Wählerpotenzial von CDU und FDP-Wählern und sie machen ja auch explizit, haben sie angesprochen, dass sie auch denen eine Heimat geben wollen, die sich gewünscht hätten, dass Friedrich Merz CDU-Bundesvorsitzender wird. Das sind ja in Baden-Württemberg nicht wenige gewesen, wie man weiß. Und sie machen ja auch Wahlkampf mit einer Geschichte, mit der sie in Bayern Erfolg gehabt haben, nämlich mit der Forderung, das neunjährige Gymnasium zur Regelschule zu machen.
Wenn man sich jetzt dieses Trio insgesamt anschaut, also Klimaliste, Freie Wähler, Linke, wem ist denn am ehesten von denen zuzutrauen, am 14. März dann tatsächlich die 5%-Hürde zu überspringen und in den Landtag einzuziehen?
Wir haben ja insgesamt 16 Parteien, die neu in den Landtag einziehen wollen. Und da sind die drei Parteien, über die wir eben gesprochen haben, Linke, Freie Wähler, Klimaliste, sicher die mit den größten Chancen. Gleichzeitig muss man sagen, bei Lichte betrachtet sind ihre Chancen gering. In den Umfragen wird keine der Parteien auch nur annähernd bei 5% gewertet. Und ich würde mal sagen, wer auf den Einzug einer sechsten Partei in den Landtag derzeit wettet, der hätte sicher sehr gute Quoten.
Das heißt, es bleibt also alles beim Alten im Landtag. Insgesamt 5 Fraktionen, Grüne, CDU, SPD, AfD und FDP?
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja. Aber in diesem Wahlkampf, würde ich sagen, bleibt immer eine Restunsicherheit. Wir sehen ja gerade, dass die Zufriedenheit mit der Corona-Politik insgesamt, mit der Impfstrategie, mit den Schließungen und Öffnungsszenarien stark abnimmt. Und auf wen diese steigende Unzufriedenheit am Ende einzahlt, ist noch völlig unklar.
Gut. Gut, wir kommen nun zum zweiten Teil unseres Podcasts. Wie immer stellen wir auch diesmal eine Person der Woche vor. Da bleiben wir jetzt bei den kleineren Parteien, allerdings bei denen, die schon lange im Landtag vertreten sind, phasenweise auch in der Regierungsverantwortung waren. Die Rede ist von der FDP und damit von Hans-Ulrich Rühlke. Das ist der Fraktionschef der FDP im Landtag und auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl. Roland, der Herr Rühlke ist ja eher so für einen Hau-drauf-Stil bekannt, dafür, dass er eher laut statt leise ist. Ich habe auch gelesen, dass ihm andere Abgeordnete auch mal spöttisch Brülke nennen. Stimmt das?
Ja, den Spottnamen gibt es. Der rührt noch aus der Regierungszeit von Grün-Rot, also von 2011 bis 2016. Da hat Hans-Ulrich Rühlke aus meiner Beobachtung seinen Ton noch gesucht und ja, den Lautstärkeregler des Öfteren ein bisschen überdreht. Und ein Beispiel ist, in Haushaltsdebatten hat er damals ganz gerne den Ministerpräsidenten als Winfriedos Kretschmanakis verhöhnt, der, so das sollte dieses Bild transportieren, ähnlich wie die Griechen keine Ahnung vom Haushalten habe. Das war damals während der Euro-Krise, Griechenland-Krise. Das war natürlich ziemlich derbe und populistisch und da hat er sich den Spitznamen sicher redlich verdient gehabt.
Jetzt kann ja so ein Typ doch durchaus auch zur Belebung von Landtagsdebatten beitragen, die ja jetzt nicht immer sonderlich spannend oder irgendwie unterhaltsam sind, sofern das Ganze jetzt nicht zu polemisch wird. Von daher muss man diesen Stil ja nicht unbedingt verurteilen, oder?
Ja, sozusagen in seiner übertriebenen Form ist er sicher grenzwertig, aber insgesamt würde ich sagen, ist Herr Rühlke einer der pointiertesten Redner im Landtag, vielleicht auch der pointierteste. Er ist auch reaktionsschnell und schlagfertig, wenn es darum geht, Erwiderungen im Parlament zu geben auf die Redner, die gerade vorne am Podium stehen. Und er ist natürlich sehr treffsicher, wenn es darum geht, die Fehler oder Schwächen der politischen Gegner aufzuspießen. Das macht ihn jetzt nicht immer unbedingt beliebt, aber es macht ihn zu einem wichtigen Faktor im Landtag. Und er bemüht sich auch, Politik in verständliche Bilder zu packen. Da greift er dann auch mal daneben, siehe das Griechenland-Beispiel. Aber mir ist es insgesamt lieber als die Masse der Redner, die wir im Parlament haben, die einfach trüge Reden vom Blatt ablesen, sondern er sorgt dann für eine Belebung der Parlamentsdebatte und das ist doch positiv zu vermerken. Und meine Beobachtung ist, dass er den alten Brülke-Ton, nenne ich es mal, in dieser Legislaturperiode ein Stück weit abgeschaltet hat oder leiser gestellt. Ein bisschen lauter wird er immer, wenn es gegen die AfD geht und er hat ja da mit einer Brandrede auch einen viralen Hit gelandet, der, glaube ich, einige hunderttausend Mal im Internet abgerufen wurde.
Hans-Ulrich Rühlke hat sich ja vorgenommen, die Oppositionsrolle zu verlassen. Ich glaube, 10 Jahre war die FDP jetzt in der Opposition. Und er will mit der FDP wieder mitregieren und schließt dabei ja sogar eine Ampelkoalition nicht aus, also ein Bündnis aus FDP, Grünen und SPD. Das ist ja bei einer Partei, die in Baden-Württemberg sehr lange und auch sehr stark an die CDU gebunden war, doch eher erstaunlich. Wie kam es denn zu diesem Sinneswandel?
Ja, ich denke, das ist schlichtes Machtkalkül beziehungsweise einfach Mathematik. Zum einen hat der FDP ja der Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen im Bund massiv geschadet. Das hat sie ja sehr lange in den Umfragen zu spüren bekommen, auch durch Kritik von Wirtschaftsverbänden, die der FDP nahestehen. Und im Land ist die Lage einfach so, dass es für das alte Baden-Württemberg-Bündnis CDU-FDP ist keine Mehrheit absehbar. Das geben die Zahlen nicht her. Also muss sich die FDP fragen, sterben wir weiter in Schönheit, aus alter Loyalität mit der CDU und bekommen vielleicht ein einigermaßen passables Wahlergebnis, aber können nicht mitregieren, nicht gestalten. Oder wollen wir wieder an die Macht und FDP-Inhalte umsetzen? Das geht am wahrscheinlichsten nach Lage der Dinge in einer Ampel mit Grünen und SPD.
Jetzt spinnen wir das mal ein bisschen weiter und nehmen an, es kommt tatsächlich zu einer Landesregierung mit FDP-Beteiligung. Welches Ministeramt würde denn zu Rühlke selbst passen? Er ist ja von Haus aus Gymnasiallehrer.
Das stimmt, wobei ich nicht glaube, dass ihm das Kultusministerium vorschwebt. Die FDP fordert in ihrem Wahlprogramm ja die Schaffung eines neuen Superministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Infrastruktur. Also alles Bereiche, die zum wirtschaftsliberalen Image der Südwest-FDP ganz gut passen würden. Und das ist ein Mysterium, das hat Herr Rühlke auch schon verlauten lassen, dass er sich ganz gut zutrauen würde. Das Selbstbewusstsein dafür hat er ja.
Gut, wenn wir das alles zu guter Letzt mal zusammenfassen, unsere Person der Woche, Hans-Ulrich Rühlke, ein Mann der markigen Sprüche, damit durchaus gut für Schlagzeilen, ein rhetorisches Talent, machtbewusst und auch pragmatisch. Damit vielen Dank nach Stuttgart, Roland, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke, bis zum nächsten Mal.
Auch diesmal haben wir wieder von unserer Person der Woche eine Politikerquartettkarte angefertigt. Wer wissen will, wie Hans-Ulrich Rühlke dabei abgeschnitten hat, der kann auf den Social-Media-Kanälen der Südwestpresse nachschauen, auf Twitter, Instagram und Facebook. Feedback zu unserem Podcast nehmen wir gerne entgegen unter podcast@swp.de. Alle Artikel und Infos zur Wahl gibt es auf swp.de/landtagswahl-bw. Gefallen Ihnen unsere Podcasts und haben Sie Lust auf mehr Informationen aus Baden-Württemberg und der Welt? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich unser Webabo SWP Plus anschauen. Infos dazu gibt es unter swp.de/plus. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie unter swp.de/landtagswahl-podcast. All das gibt es natürlich auch in den Shownotes, genauso wie Links zu einigen Artikeln zu Themen dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Wahlcheck Südwest.